Von mir einen wunderschönen guten Morgen. Man sieht es auch schon, da hinten haben wir so ein schönes Banner hochgemacht mit gemeinsam. Das soll heute auch das Thema sein. Wir haben die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Ich starte mit dem ersten Teil, dem es vor allem darum geht, Gemeinschaft zu leben. Und in erster Linie habe ich mich gefragt, ja, was braucht eigentlich gesunder Glaube? Was ist gesunder Glaube, wenn wir von Jesus begeistert sind, wenn wir diese Vitalität haben? Hey, und ich bin von Jesus begeistert. Sind wir immer von Jesus begeistert? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich teilweise auch nicht immer jeden Tag voll und ganz begeistert bin. Doch was fehlt? Was fehlt, wenn der Glaube kränkelt? Was braucht gesunder Glaube? Er braucht Erlebnisse mit Gott. Zum Beispiel, wenn wir für etwas beten und merken, hey, Gott hat mein Gebet erhört und es ist eingetroffen. Wenn wir diese Erlebnisse mit Gott machen, dass Gott da ist und sich uns offenbart, wenn wir in der Bibel etwas lesen, das uns anspricht, wenn wir diese Erlebnisse machen. Echter Glaube bringt auch eine tiefgreifende Veränderung mit sich. Das heißt, wenn ich das lese in der Bibel und ernst nehme, hat das automatisch auch Konsequenzen auf mein Leben. Und wird dazu führen, dass ich manche Dinge, die ich vielleicht vorher gemacht habe, nachdem ich es gelesen habe, lasse und nicht mehr mache. Es hat auch mit persönlicher Berufung zu tun. Zu wissen, wo ist mein Platz, wo will Gott mich haben, wo will er mich gebrauchen? Wo will er mich in seiner großen Gemeinde einsetzen? Das brauchen wir auch, einen Auftrag von Gott, um zu wissen, mein Glaube ist gesund und ich kann was für Jesus tun und er darf mich gebrauchen. Und das Vierte, worauf ich heute eingehen möchte, liebevolle Gemeinschaft. Dass wir einfach als Grunderfahrung brauchen, dass wir in einer Gemeinde sind, in der liebevolle Gemeinschaft gelebt wird. Ich möchte ein bisschen auf die Historie eingehen, also wie sich das entwickelt hat mit Gemeinschaft, wie es früher war, wie es heute ist. Man könnte auch sagen, früher war alles besser und heute ist alles schlecht. Ganz ist es nicht, aber es hat sich doch was verändert. Im Alten Testament lesen wir immer von einer großen Gemeinschaft. Wenn im Alten Testament die Rede ist, dann ist die Rede von der und der aus dem und dem Stamm kommt daher. Oder das Volk Gottes, das sind alles Begriffe, die Sippe, der Stamm, das sind alles gemeinschaftliche Begriffe. Im Alten Testament war es selbstverständlich, dieses kollektive Denken, das Denken in der Gemeinschaft anzuwenden. Und was wir heute für eine Entwicklung haben, ist klar, heute ist die Entwicklung mehr Richtung den Individualismus. Ich mache das, was mir passt, was mir gefällt und was die anderen machen, das können die anderen machen. Und diese Entwicklung möchte ich so ein bisschen aufzeigen. Das kollektive Denken im Alten Testament ist so dieses Denken einer für alle, alle für einen. Also dieses Zusammenstehen. Und das hatte auch damals die Konsequenz, wenn der König von Israel sich schlecht verhalten hat zum Beispiel, war das für das ganze Volk schlecht, weil dieser König hat es vorgelebt und es hatte eine Auswirkung auf alle. Einer macht einen Fehler und alle leiden drunter, weil die diesem König nachgefolgt sind. Das war für die natürlich. Und ein ganz krasses Beispiel in der Bibel ist die Geschichte von Achan. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt, mir war diese Geschichte auch nicht mehr ganz so bewusst, aber als ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Thema, ist sie mir wiedergekommen. Und zwar finden wir die in Josua 7, ich lese jetzt mal nur Vers 1, da ist geschrieben, und die Söhne Israels begingen dann einen Akt der Untreue hinsichtlich des Bannguts, das der Vernichtung geweiht war, in dem Achan, der Sohn Karmes, des Sohnes Sabes, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda etwas von dem nahm, was der Vernichtung geweiht war. Darauf entbrannte Jehovas Zorn gegen die Söhne Israels. Was steckt in dem Vers drin? Eigentlich das ganze komplette kollektive Denken. Achan, einer, macht einen Fehler und nimmt, also sie haben die Stadt Jericho gerade erobert gehabt und Gott hat gesagt, hey, das ganze Gold da, das da drin ist, das wird vernichtet und die Tiere werden alle niedergebrannt, aber Achan hat gesagt, nee, das ist doch schade. Ich will auch was für mich haben. Hat sich das gebunkert? Egoistisch gehandelt? Und was passiert? Es steht drin, und die Söhne Israels begingen einen Akt der Untreue. Da steht nicht, und Achan. Und dann geht es weiter, indem Achan, der Sohn von dem und dem und dem und dem und dem und dem aus der Sippe so und so. Da merkt man, wie diese Verwurzelung im Alten Testament ganz klar drin ist. Und darauf entbrannte Jehovas Zorn gegen die Söhne Israels. Wie sah das Ganze aus? Die Israeliten hatten gerade Jericho erobert, waren voller Euphorie und haben gesagt, komm, jetzt noch die kleine Stadt Ai, das schaffen wir mit links. Schaffen wir mit links, aber nicht ohne Gottes Hilfe. Und weil Achan diesen Fehler gemacht hat, sind in diesem Kampf, den sie eigentlich hätten locker gewinnen müssen, damals Leute von Israel gestorben. Und dann sind sie heimgekommen und haben sich gefragt, hey, wie kann das sein, wieso sind jetzt Leute von uns gestorben, ist Gott nicht mehr mit uns? Und die waren komplett erschöpft, verzweifelt, woran lag's? Und haben dann gefragt, Gott, woran liegt's? Haben ausgelost und es kam raus, Achan. Achan hat Sachen an sich genommen, die er nicht hätte an sich nehmen sollen. Und was ist die Konsequenz? Damals kollektives Denken, nicht einer wird bestraft, sondern alle. Die ganze Familie von Achan, das ist ein bisschen krass, aber so war damals das Denken, wurde mitsamt seines ganzen Besitzes und seinen Tieren und Schafen verbrannt. Und dann sind sie wieder in die Schlacht gezogen und haben es geschafft, das Ding zu erobern. Das war damals dieses kollektive Denken. Jetzt aber nicht nur negativ gesehen, sondern wir haben auch ein positives Beispiel, auf das ich auch kurz eingehen möchte. Das hat ja auch durchaus Vorteile, dieses kollektive Denken. So sagt Gott ja auch zu Abraham, in dir sollen alle Nachkommen gesegnet sein. Einer wird zum Segen für alle. Im Neuen Testament bekommt dieses kollektive Denken eine Entwicklung. Es ist nicht weg, aber es entwickelt sich weiter. Damit ist konkret gemeint, wir können heute nicht sagen, oh, der Bundespräsident glaubt nicht an Gott, also tue ich es auch nicht, weil alle das so machen und ich folge ja nur dem nach, was sowieso alle anderen tun. Denn das Kollektive wird durch das Persönliche ergänzt. Und da geht es um die persönliche Beziehung zu Gott. Das ist auch das, was Martin Luther insbesondere erkannt hat. Allein durch Glaube und allein durch Gnade werden wir gerettet und nicht dadurch, was die anderen glauben. Da geht es darum, wie steht es um das eigene Herz, und wir müssen persönlich Verantwortung gegenüber Gott für unser eigenes Leben tragen. Kollektiv heißt also, ich glaube an das, was die anderen glauben, auch an das, was die Gemeinde glaubt. Im großen Sinne glauben wir alle daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden auf sich genommen hat und wir deshalb in den Himmel kommen können. Aber persönlich heißt auch, dass ich für meine Beziehung zu Gott auch persönlich Verantwortung trage. Wie sieht es mit mir und Gott aus? Dafür sind wir selber auch verantwortlich und müssen dafür Verantwortung tragen. Aber es ist nicht individuell, und das steht in der Bibel auch nicht drin, dieser individualistische Gedanke. Es steht nicht drin, lass die anderen glauben, was sie glauben. Ich glaube das, was ich will. Du glaubst das, was du es. Ich glaube an Jesus, du an Buddha, aber wir kommen beide in den Himmel. Das steht nicht drin. Aber das Kollektive, im Kollektiv, das bleibt, wird nur durch das Persönliche ergänzt. Was hat jetzt Vorrang? Das haben sich damals auch die Christen gefragt. Was hat Vorrang, das Kollektiv oder das Persönliche? Jetzt habe ich eine Stelle in Römer 14, ab Vers 14, die möchte ich auch gern vorlesen. Weil da wird genau das beantwortet. Da geht es darum, füreinander auch verantwortlich zu sein. Ich weiß, und Jesus, der Herr, bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du aber durch das, was du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu führst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendeiner Speise dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den Christus doch auch gestorben ist. Was Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Ganz besonders herausstechen jetzt dieser Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Was heißt das? Wenn es für mich okay ist, als Christ zum Beispiel Bier zu trinken und ich dann in eine Gemeinde komme, in der das nicht in Ordnung ist, muss ich dann unbedingt den Bierkasten dorthin schleppen? Nein, das schreibt die Stelle ganz klar. Wenn es drauf ankommt, persönlich oder kollektiv, gewinnt das Kollektiv. Da muss das Persönliche sich hinten anstellen. Das Kollektiv bleibt. Und das Persönliche, die persönliche Beziehung zu Gott, die kommt zusätzlich als Geschenk dazu. Und dass Jesus das Kollektiv wichtig ist, das hat er auch gesagt. Er hat zu Petrus gesagt, weide meine Schafe. Das Schaf ist eine Tierherde, die gemeinsam auftritt. Er hat nicht zu Petrus gesagt, weide meine Tiger, meine Einzelkämpfer, meine Individualisten, die alles alleine schaffen müssen. Das hat er nicht gesagt. Und das hatte auch seinen Grund. Und deswegen ist es extrem wichtig, auch als Christ eine liebevolle Gemeinschaft um sich zu haben. Gemeinschaft leben. Wie können wir Gemeinschaft leben? Wie können wir das anpacken? Die Bibel kennt ein Wort dafür, das ist Koinonia, griechisch. Und das heißt Gemeinschaft durch Teilhabe, Gemeinschaft unter Christen mit Gott. Und es gibt mehrere Stellen, wo dieses Wort drin vorkommt. Ich habe jetzt mal zwei rausgegriffen. Eine, damit ihr wisst, wo das hingehört. Und eine, die genau beschreibt, wie wir Gemeinschaft leben sollen. Die erste ist in Johannes 13, 34, wo Jesus uns ein neues Gebot gibt. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. So wie Jesus uns geliebt hat, so sollen wir auch uns in der Gemeinde untereinander mit Liebe begegnen. Koinonia, Gemeinschaft unter den Christen und mit Gott. Die andere Stelle ist in Philipper 2, 1 bis 9, die möchte ich auch gerne vorlesen. Seht auf Christus. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen ist aber meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Koinonia. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Blick. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis in den Tod. Ja, zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Was heißt das also, Gemeinschaft zu leben? Das heißt, ich fasse die wichtigsten Aussagen daraus nochmal kurz zusammen, einander zu ermutigen, auch mal zu sagen, wenn der andere was toll, etwas klasse gemacht hat, dann darf man das gerne mitteilen. In Deutschland ist ja mehr so ein bisschen, oder auch vor allem im Schwabenland, mehr so ein bisschen, nicht pruddelt, ist genug lobt. Aber das sollte in der Gemeinde nicht gelten. Wir dürfen mit dem Lob für den anderen nicht sparsam umgehen. Haben wir doch von Gott genug Liebe bekommen. Wir dürfen auch gerne einander trösten, mitfühlende Liebe zeigen, in der Liebe verbunden und fest zusammenhalten sein. Wir sollen nicht nach der eigenen Ehre streben, wir sollen bescheiden sein, den anderen höher achten als uns selbst und das eigene Ego zurückstellen. In liebevoller Gemeinschaft gibt es also gar keinen Platz für individualistische Entscheidungen. Was bringt es mir? Wie passt es mir am besten? Wie steche ich mich am besten hervor? Dass alle sehen, was für ein toller Hecht ich bin. Gestern haben wir alle Fußball angeschaut. Kommt jetzt auch heute nicht drum rum. Wir haben uns mal drei herausgegriffen. Von denen hat gestern einer gespielt, der wurde eingewechselt. Und die anderen drei saßen alle auf der Bank. Und alle drei mussten eins tun, ihr Ego hinten anstellen. Der Khedira hat vor dem Spiel gesagt, hey, ich habe nicht das große Ego zu sagen, dass es keinen gibt, der besser ist als ich. Wenn du Trainer jemand anderen hast, dann lass den spielen. Und der saß gestern 90 Minuten auf der Bank, ohne zu meckern. Der Ter Stegen wäre eigentlich unser erster Torwart gewesen. Dann wurde Neuer wieder fit und er musste sich auf die Bank setzen. Und er hat gesagt, hey, wir sind eine Mannschaft, das ist für mich okay, hinten anzustehen. Und auch der Gomez hat gesagt, es ist für mich auch vollkommen okay, auf der Bank zu sitzen. Und wenn ich reinkomme, dann gebe ich alles. Und genau die Einstellung sollten wir auch haben. Wie setze ich Koinonia um? Ich habe drei Punkte rausgefunden, das ist jetzt noch zum Abschluss, wie man Koinonia, also diese Gemeinschaft mit den Christen und mit Gott, umsetzen kann, auch in der Gemeinde. Also was Praktisches noch zum Ende. Es ist wichtig, dass wir alle Gastgeber werden. Was heißt das, sich persönlich für liebevolle Gemeinschaft einzusetzen? Wie werde ich Gastgeber? Das gilt jetzt natürlich nicht für die Gäste, die hier sind. Die Gäste, die hier sind, die dürfen erwarten, die dürfen sich entspannt zurücklehnen. Sie dürfen Interesse erwarten. Sie dürfen erwarten, dass wir ihnen zuhören und dass wir Initiative zeigen. Aber wenn wir uns alle wie Gäste verhalten, dann erwarten wir alle, aber keiner gibt. Und dann sind am Ende alle unzufrieden. Und genau das soll nicht passieren. Was ich cool fand, die Aktion hatten wir mal, glaube ich, Paul eingeleitet, war diese Apfelwurmwoche. Und das fand ich auch richtig faszinierend, was am Ende bei uns dabei rauskam. Ich weiß nämlich noch, dass am Ende das Resultat war, es gibt mehr Gastgeber als Gäste. Es ist eigentlich, ja, auf der einen Seite ist es schade, weil die Gastgeber nicht alle ihre Gäste bedienen konnten quasi, aber auf der anderen Seite ist es auch ein riesiges Zeugnis für unsere Gemeinde, dass viele bereit sind, Gastgeber zu sein, aber das bezieht sich nicht nur aufs Essen. Wie kann ich Gastgeber werden? Man kann Gastgeber sein, indem man in der Band mitsingt, beim Lobpreis. Man kann Gastgeber sein, indem man beim Programm mithilft, indem man Klavier spielt, indem man im Chor mitsingt. Man kann Gastgeber sein, indem man Kindergottesdienst macht. Man kann Gastgeber sein, indem man bei der Technik mithilft. Man kann Gastgeber sein, indem man die Leute vorne freundlich begrüßt. Aber man kann auch Gastgeber sein, indem man ganz einfach, wenn man hier reinkommt, die Leute, die einem über den Weg laufen oder auch die neben einem sitzen, einfach freundlich begrüßt und ihnen einen guten Morgen wünscht. So können wir alle, jeder Einzelne, ein Stückchen weit Gastgeber sein und dazu mithelfen, dass sich jeder hier wohlfühlt. Gastgeber sein. Der Küchendienst, den gehört natürlich auch dazu, nach dem Essen auch natürlich Gastgeber zu sein, dass wir nachher Gemeinschaft miteinander pflegen können. Und noch viele andere Bereiche auch, die ich jetzt vergessen habe, da tut es mir leid, aber die sind natürlich auch alle sehr wichtig. Der zweite Punkt ist, Gemeinde ist füreinander da. Das ist nicht nur untereinander, sondern auch die Gemeinden zwischeneinander. Es gab ein Problem, das hatten die damals in 2. Korinther, hat es Paulus festgestellt. Die Gemeinde in Korinth hatte Geld und Asche ohne Ende und die Gemeinde in Jerusalem, die hat am Hungertuch genagt. Und dann steht in 2. Korinther, steht nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe der, der Überfluss hat, ihre Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eure Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Das heißt, dass wenn es den einen gut geht, dass sie den anderen helfen. Das machen wir heute auch. Da gibt es eine Organisation, die war auch schon öfters bei uns, Open Doors. Die machen nichts anderes. Der Gemeinde, die es gut geht, das sind wir aktuell. Wir haben im Überfluss und den müssen und dürfen wir nicht nur für uns behalten, sondern wir sollen auch abgeben an die Gemeinden, an unsere verfolgten Brüder in anderen Ländern, damit die auch dort keinen Mangel haben. Das gehört auch zu liebevoller Gemeinschaft. Und als dritten Punkt noch eine kleine psychologisch-mathematische Formel. Wir haben hier 3, 12, 72 Gruppen. Wofür steht das? Das ist so ein psychologischer Ansatz, dass es drei Gruppen von Beziehungskreisen gibt. Und das Ganze ist biblisch fundiert. Wofür könnten die drei stehen? Wofür könnten die 12 stehen? Wofür könnten die 72 stehen? Die drei, Petrus, Johannes und Jakobus, das sind die engsten Jünger von Jesus gewesen. Die waren damals auch beim Berg der Verklärung dabei, wo sie Mose und Elia mit Jesus begegnet sind. Und es waren auch die, die er mitgenommen hatte, als es ihm schlecht ging in den Garten Gethsemane. Dann gibt es noch die 12 Jünger Jesu, die immer bei ihm dabei waren. Und dann lesen wir auch noch von 72 anderen Jüngern in Lukas 10, Vers 1, die er aussendet, immer in Dreiergruppen, dass sie seine Nachricht verbreiten. Drei Kreise, wofür stehen die bei uns in unseren Beziehungskreisen? Die 72, das sind so Bekannte. Wenn man die trifft und ihnen über den Weg läuft, dann freut es einen, sie zu sehen. Es ist auch schön, die zu haben. Das können viele Kollegen auf der Arbeit sein, die da reinzählen. Es können auch Leute hier in der Gemeinde sein, die für einen persönlich da reinzählen. Es können auch entfernte Verwandte sein. Einfach Leute, die man über den Weg läuft, ihnen gerne mal guten Tag sagt, aber mit denen man halt nicht diese ganz engen Beziehungen hat, wie zum Beispiel unter den 12, das sind Wegbegleiter, die ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Weg im Leben miteinander verfolgen, mit denen man auch enger zusammensitzt, mit denen auch enger in Gespräche kommt. Und dann gibt es diese drei. Das sind echte, persönliche, enge Freundschaften. Und jeder, der sowas hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Dort gibt es wirklich persönliche, private, intensive, enge Momente. Aber es gibt auch nur eine geringe Kapazität. Du kannst nicht sagen, ich habe 72 enge Freunde. Es geht nicht. Die kosten alle Zeit. Solche Sachen müssen gepflegt werden. Aber alle drei Beziehungskreise, trotz unterschiedlicher Intensität, gehört Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Und in allen drei Beziehungskreisen soll und muss liebevolle Gemeinschaft gelebt werden. Man kann auch einem Bekannten, den man trifft, innerhalb von 30 Sekunden liebevoll begegnen, indem man ihm einfach einen guten Tag wünscht oder indem man sich auch fragt, wie geht's dir? Oder indem man für den anderen dann auch betet, wenn er sagt, hey, da ist was, und indem man auch zusammen betet. Bei Jesus gab es diese Beziehungskreise auch. Der war nicht immer mit 72 ganz im Garten Gethsemane, wo er komplett am Boden lag. Das war er nicht. Der war mit drei Leuten und dann am Ende ganz alleine sogar. Aber trotzdem müssen wir und sollen wir, dürfen wir jedem Menschen in liebevoller Gemeinschaft begegnen und dürfen von ihm lernen. Wie entsteht also liebevolle Gemeinschaft? Indem wir Gastgeber werden, füreinander da sind, auch unter den anderen Christen, die verfolgt sind, und dem wir 3:12:72 befolgen, trotz unterschiedlicher Beziehungskreise, dem wir uns bewusst sind, auch nicht sagen, hey, ich muss jetzt für jeden voll und ganz da sein, weil dann landen wir am Ende in einem Burnout, das ist auch nicht das, was Gott von uns möchte, sondern dem wir trotzdem jedem Einzelnen in seinem Kreis liebevoll begegnen. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben diese perfekte, liebevolle Gemeinschaft. Das ist schön, aber es gibt auch noch einen Feind, der nicht schläft und sich da hinten schon zu einem Meeting zusammensetzt.